This is the last call for all remaining passengers traveling to USA.
Okay, hallo, mein Name ist Jamina und ich sitze hier mit Antonia und wir haben beide das Auslandssemester an der Duke University in North Carolina, USA gemacht und wollen euch erzählen, wie unsere Erfahrungen so gelaufen sind. Und wir wollen anfangen mit einer ganz groben Vorstellungsrunde und dann haben wir uns beide zwei Themen ausgesucht, auf die wir fokussieren möchten uns. Und als erstes wollten wir die Frage beantworten, wieso wir in die USA wollten. Antonia, vielleicht willst du anfangen.
Also hallo, erstmal auch noch von mir. Ich bin Antonia, wie Jamina mich gerade auch schon vorgestellt hat. Warum wollte ich in die USA? Bei mir war tatsächlich so ein bisschen die Überlegung, da mache ich eher ein Erasmus-Auslandssemester und damals war so ein bisschen das Ziel für ein Erasmus nach Estland zu gehen und ich habe mich dann aber tatsächlich doch noch so ein bisschen auch ja auf den letzten Metern für die USA umentschieden. Tatsächlich war für mich das immer super interessant, auch mal wirklich weiter wegzugehen. Also gerade auch in den Gesprächen mit den Dozenten hieß es dann immer so ein bisschen, ja, Erasmus ist zwar auch immer super cool, aber dadurch, dass ich ja jetzt auch schon am Ende meines Masters war, als ich jetzt das Auslandssemester gemacht habe, wurde mir dann doch tatsächlich dazu geraten, ein bisschen weiter wegzugehen. Und ich studiere in Potsdam den Masterstudiengang War and Conflict Studies. Und gerade in dem Bereich war es halt tatsächlich auch für mich super interessant, mal so reinzuschauen, wie wird unser Themenbereich auch in den USA angeschaut? Was ist da sozusagen Stand der Forschung? Wie wird da gelehrt? Was wird dort für Inhalte rübergebracht? Und für mich war das halt generell eigentlich so auch mal ganz spannend zu gucken, okay, wie läuft's eigentlich an amerikanischen Universitäten? Weil man kriegt da irgendwie immer viel so mit übers Internet, über Social Media, aber das mal so in echt zu sehen, fand ich halt super spannend.
Bei mir war es so, dass auch eine Professorin mir gesagt hat, dass sie mir empfohlen hat, in die USA zu gehen. Sie meinte, dass entweder UK oder USA wäre vom Anspruch wirklich so, dass man da auch gefordert wird und dass es wirklich eine Bereicherung ist auf dem Bildungsniveau. Und da hatte ich irgendwie Lust drauf. Und dann ist es auch so, wie Antonia schon meinte, dass auf Social Media und Internet ist die USA ja sehr präsent und auch einfach so in der Kultur, die wir in Deutschland haben, vieles in den Medien ist beeinflusst und das dann mal so in echt zu sehen, ist auch einfach total cool. Und dann ist es auch so, dass ich mich einfach super für das Land interessiere, für die Politik dort. Ich bin im Master Politikwissenschaft und ich habe einfach ein sehr großes Interesse an dem Land entwickelt und habe davor auch immer schon sehr viele Podcasts vor allem gehört über amerikanische Politik und hatte dann einfach super Lust, in die Kultur mal so einzutauchen. Genau. Und mein Partner ist auch aus den USA und das war dann irgendwie auch cool, auf so einer persönlichen Ebene das mal anzuschauen. Genau. Der nächste Punkt, den wir besprechen wollten, war der Bewerbungsprozess.
Der ja tatsächlich sehr lang gedauert hat.
Ja, genau. Sehr lang, sehr zeitaufwendig. Was waren so deine Eindrücke, Antonia?
Also man fängt ja tatsächlich erstmal relativ locker an, sage ich jetzt mal, mit der Bewerbung in Potsdam überhaupt für diese zwei studiengebührenfreie Plätze. Das fand ich, ging alles noch, auch mit den Auswahlgesprächen, obwohl ich da tatsächlich, also es waren deutlich mehr Bewerber, durch die man sich dann so ein bisschen durchhangeln musste als erwartet. Also kritisch tatsächlich fand ich dann irgendwann, wo es auch auf das ganze Bewerbungsprozedere bezüglich des Visums ging. Weil da muss man sich halt erstmal richtig durch die amerikanische Bürokratie auch so ein bisschen durcharbeiten, weil auf einmal heißt es dann, man muss irgendwie eine Service-Fee bezahlen. Das sind dann, glaube ich, kannst du dich noch genau daran erinnern, wie viel Geld das waren? So knapp 260, glaube ich, $260 oder so. Und das ist einfach nur eine Gebühr, die man bezahlen muss, damit man die Gebühr bezahlt hat. Und dann hat man halt wahnsinnig viel auch das so viel Zeitaufwand mit dem Bewerbungsportal der US-Embassy, wo man dann den Termin für das Visum irgendwie machen muss und dann muss man da wieder angeben, dass man die Service-Fee bezahlt hat und zum Beispiel auch, es ist halt wirklich zeitaufwendig, man darf für das Visum, wo man dann am Ende zum zu der US Embassy hinfährt, auch zum Beispiel kein Passfoto mitnehmen, was nicht älter ist als 6 Monate. Das habe ich damals gekonnt ignoriert und habe gedacht, das wird schon irgendwie, bis die mir dann direkt dort vor Ort gesagt haben, nee, also das geht nicht, du musst jetzt ein neues Foto aufnehmen. Und das war dann schon irgendwie super, super zeitaufwendig, weil sich da erstmal so ein bisschen durchzufinden, das braucht echt Zeit.
Ja. Ja, ich würde auch sagen, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es so viel Aufwand ist, und ich würde sagen, ungefähr kostet es schon so 6 Stunden die Woche an Arbeit. Also von Anfang bis Ende des Bewerbungsprozesses, da sind einfach super viele To-Dos, die man hat, von Empfehlungsschreiben einholen, den Englisch-Test bestehen, und dann die ganze Bürokratie, das Visa. Und dann ist es so, dass an der Duke University ist die Bewerbung, die man einreichen muss, eigentlich de facto eine Bewerbung für ein ganzes Master-Degree. Also es hat denselben Umfang, für das eine Semester sich zu bewerben, wie wenn man einen ganzen Master machen möchte. Das heißt, man muss auch noch eine Beispielarbeit einreichen.
Hast du die damals neu geschrieben?
Nee.
Ich habe nämlich nicht. Tatsächlich das gesamte Essay, man muss immer so ein Reading Example oder Writing Example einreichen.
Ja.
Ich musste das tatsächlich damals von zwar einem schon bestehenden Essay, was ich hatte, was aber von meiner Sicht aus, ich hatte nämlich auch ein bisschen Angst davor, einzuschätzen, was für Niveau die da jetzt erwarten in der Bewerbung. Weil man bewirbt sich halt faktisch so ein bisschen, als würde man einen kompletten Masterstudiengang dort machen wollen. Und ich habe das damals dann komplett neu geschrieben.
Ja.
Und das hat echt, also es waren 10 Seiten und das hat echt wirklich viel Zeit in Anspruch genommen.
Nee, ich habe das auch überlegt, ob ich zumindest eine sehr gute Arbeit, wo ich eine gute Note bekommen habe, dann ins Englische zu übersetzen. Und dann hat mir mein Partner aber gesagt, Jamina, mach das nicht. Die lesen sich das wahrscheinlich sowieso nicht durch. Und er war dann so, dass er mich ein bisschen beruhigt hat, dass ich dann halt etwas weniger Aufwand hatte, weil man selber ist dann natürlich total gestresst und will das irgendwie gut hinkriegen, dass sie einen auf jeden Fall nehmen, weil man hat ja jetzt auch schon so viel Zeit investiert und freut sich da eigentlich drauf, und dann will man das auch auf jeden Fall schaffen, und da hängt man schon sehr in der Luft. Auf jeden Fall habe ich das zum Glück nicht nochmal geschrieben alles, aber man muss natürlich ein Motivationsschreiben schreiben, man muss sonst was alles tun, und das ist einfach super viel Arbeit, also mehrere Stunden die Woche, das nimmt sehr viel Zeit und Energie, und das war dann auch cool, dass Antonia und ich das so ein bisschen zusammen machen konnten, uns da gegenseitig auf die nächsten To-Dos hinweisen konnten, und wenn einer schon mal irgendwie was vorgearbeitet hat, dann konnte der andere davon profitieren. Das ist gut, wenn man das nicht alleine machen muss, aber stellt euch auf jeden Fall auf eine arbeitsintensive Bewerbung ein.
Absolut. Also es hat wahnsinnig geholfen, dass wir standen dann relativ schnell, auch nachdem wir dann die Plätze für die Duke bekommen haben, in Kontakt und haben uns dann auch wirklich immer so gegenseitig auf dem Laufenden gehalten, und dann irgendwie, ich weiß, dann, wenn ich irgendwie überhaupt nicht weiter wusste, habe ich dich angeschrieben. Was bei mir tatsächlich wunderbar geklappt hat, ist, wenn man relativ früh das alles macht. Also nachdem ich die Zusage, glaube ich, so Mitte Dezember für den Platz bekommen habe, habe ich mir dann direkt für Januar auch einen TOEFL-Termin gebucht. Und das hat ganz gut funktioniert, weil man muss das dann ja nachweisen bis zu der Bewerbungsfrist Mitte Februar für die Duke. Und das Visum habe ich, glaube ich, auch Anfang Mai gemacht, was ganz gut lief, weil auch da muss man halt echt auf die Fristen achten. Und zumindest mir wurde gesagt, dass je früher man das alles erledigt, desto einfacher läuft das auch. Das sollte man echt beachten.
Ja. Die nächste Frage ist, wo haben wir gewohnt? Und da können wir sagen, wir haben zusammen gewohnt. Und das war auch ganz cool, dass wir da nicht alleine waren. Und wir haben in einer...
Off-Campus-Housing.
Off-Campus-Housing, ja. Also das hieß Lancaster Commons. Und wir haben das über eine Duke-Seite gefunden. Und der Bewerbungsprozess dafür war im Kontraste super einfach. Und es hatte zwar nicht die perfekte Lage. Es war zwar durch einen Duke Shuttle mit der Universität verbunden, das heißt, wir konnten einen Bus nehmen, aber ansonsten war das schon sehr außerhalb, also es war sehr im Süden der Stadt. Das heißt, die Lage war alles andere als perfekt, aber dafür hatten wir gar keinen Bewerbungsaufwand. Wir haben uns einfach so Early Bird Registration mäßig gemeldet und gesagt, wir können uns vorstellen, zusammen zu wohnen, und dann ging das auch ganz schnell, dass wir die Wohnung hatten, und die Wohnung war auch wirklich schön, also da kann man gar nichts sagen.
Genau, war auch, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, das Apartment-Gebäude an sich. Es sind halt mehrere Häuser gewesen, und es gibt jetzt dann auch mittlerweile eine Nord-Location und eine Süd-Location. Waren halt recht neu. Waren eine zwei Two-Bedroom, Two-Bathroom-Apartment, was wir uns dann geteilt haben mit einem großen Wohnzimmer dazwischen und der Küche. Lancaster Commons Bewerbung war super easy. Wir haben auch recht schnell den Platz dann bekommen. Einziges Manko da so ein bisschen an der Wohnung, es ist halt unmöbliert. Das heißt, man steht dann da mit seinen zwei Koffern, die man irgendwie gepackt hat aus den USA und sitzt dann da und denkt sich, ja gut, jetzt brauchen wir irgendwie Möbel. War dann bei uns ein bisschen so, dass wir halt echt spärlich gewohnt haben. Also wir hatten einen Tisch und das war's.
Und in unseren Zimmern war jeweils eine Matratze.
Und nichts weiteres. Also man hat immer, Gott sei Dank, so ein Walk-in-Closet. Das ist ganz gut. Dann muss man sich halt einfach nur so Kleiderbügel beim Target kaufen, was wir da gemacht haben. Aber also wirklich, die Wohnung war super schön, hat auch echt gut geklappt. Nur man muss sich dann halt wirklich so ein bisschen davon verabschieden, dass man eine super schöne wohnliche Wohnung hat für 4 Monate. Was aber auch nicht schlimm war, aus meiner Sicht.
Ja. Ja, wie war das Thema Mobilität, Antonia? Wie bist du von A nach B gekommen?
Also tatsächlich, größtenteils, man ist wirklich aufgeschmissen in den USA, wenn man kein Auto besitzt. Also man kann wirklich absolut überhaupt gar nichts machen, so ein bisschen, weil auch gerade der öffentliche Nahverkehr, der existiert zwar, aber den kann man auch benutzen und der ist auch kostenlos. Ich würde den jetzt aber vielleicht nicht empfehlen, wenn man irgendwie im Dunkeln alleine unterwegs ist, da noch mit von A nach B zu kommen. Aus diesem Grund, Gott sei Dank hatte unser Wohnkomplex eben, was Jamina eben schon gesagt hat, diesen Duke Shuttle Bus. Also der lief auch wirklich 7 Tage die Woche unter der Woche von, ich glaube, 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Da ist man Gott sei Dank immer mit nach Hause gekommen. Das Coole ist, dass die Duke so einen Service anbietet, der nennt sich Duke Vans. Das funktioniert so ein bisschen wie ein Uber-System. Man muss allerdings sich an die von der Duke vorgegebenen Pickup- und Drop-Off-Locations halten, weil ansonsten möchte das die Duke nicht so gerne, dass man das halt wirklich wie so ein privates Uber-System verwendet. Damit konnte man sich vom Campus tatsächlich dann auch nach 10 Uhr, also das war die Zeit, wo der Duke-Bus aufgehört hat zu fahren, noch nach Hause bringen. Also das ging, glaube ich, letzter Drop-Off war um 1.45 Uhr morgens. Also das hat schon ganz gut funktioniert. Also außerhalb von diesen Zeiten muss man mit Uber und mit Lyft durch die Gegend fahren. Anders geht es nicht.
Ja, und also ich habe das letztens ausgerechnet, wie viel ich für Uber und Lyft insgesamt ausgegeben habe. Und zusammen waren das ungefähr 900 Euro. Wir haben da 4,5 Monate gelebt und das ist natürlich schon eine riesige Summe. Und ja, muss man gucken. Also entweder hat man das dann, ja, kommt man vielleicht in unbequeme Situationen, wenn man dann versucht zu laufen oder auf einen vielleicht dann auch mal unzuverlässigen Bus zu warten. Das kann man schon machen. Man muss nicht so viel Geld dafür ausgeben. Aber ja, es wird dann an einigen Stellen wahrscheinlich etwas unbequemer sein und man wird nicht so schnell von A nach B kommen.
Also so wie hier in Berlin und in Potsdam im Großraum ist das jetzt nicht so, dass man einfach 10 verschiedene Möglichkeiten hat, irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B zu kommen. Und generell also auch das Laufen, wir haben das beide erlebt, ist auch ein Abenteuer für sich. Also gerade wenn zum Beispiel dann einfach die Bürgersteige mittendrin aufhören und man da auf so einer Landstraße steht und sich wundert, okay, was machen wir jetzt?
Ja, und dann gibt es da einen Graben rechts und links neben der Straße, der stark befahrenen Straße, und da sind dann eventuell auch noch Schlangen drin. Also es ist wirklich abenteuerlich, wenn der Gehweg einfach aufhört. Und deswegen haben wir dann letztendlich sehr viel zu Uber und Lyft gegriffen.
Ja, also tatsächlich, da muss man sich dann ein bisschen umgewöhnen. Auch war für mich hart. Du hattest dir ja sogar noch ein Fahrrad gekauft.
Ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Das Problem ist nur, dass fehlende Gehwege auch beim Fahrradfahren nicht helfen. Das heißt, ich konnte dann immer nur zum Supermarkt fahren. Aber jetzt so zu Freunden oder zur Uni selber bin ich eigentlich nie mit dem Fahrrad gefahren.
Ich glaube, das war aber auch so ein bisschen der Lage unseres Apartments geschuldet. Also ja. Ich glaube, gerade es gibt einen Bereich in der Stadt, Trinity Park, das ist eigentlich das Wohngebiet in Downtown, wo auch viele Studenten wohnen. Ich glaube, wenn man da eine Wohnung oder ein Haus bekommt, ist es total möglich, von dort aus auch mit dem Fahrrad zum Campus zu fahren. Von uns zum Beispiel, weil wir auch tatsächlich jeden Tag über ein Highway oder ein Freeway? Ich glaube, es war ein Highway, dass wir halt wirklich auch mit dem Shuttle-Service halt so 5 Minuten über den Highway fahren mussten. Ja. Und mit dem Fahrrad wäre das, glaube ich, ein 45 Minuten Umweg halb durch den Wald gewesen.
Ja.
Das ging halt wirklich nicht.
Ja, und der Wald, das war halt auch, da ging es hoch und runter. Das war schon sehr hügelig. Und das Wetter ist ja vor allem in den Anfangsmonaten, obwohl es Wintersemester war, also wir hatten ja über 30 Grad zu Beginn. Und da will man dann auch nicht komplett nass geschwitzt in der Uni ankommen.
Ja, weil die Luftfeuchtigkeit am Anfang war echt hart.
Ja, genau. Also Durham, North Carolina ist halt super hohe Luftfeuchtigkeit. und sehr warm. Und das geht auch noch in den Oktober rein, dass das Wetter so warm ist.
Teilweise auch im November. Ich weiß noch, dass wir im November teilweise auch fast an die 30 Grad hatten. Und dann aber nachts 5, was immer total toll war.
Ja, ja. Wie war das bei dir mit Erwartung versus Realität?
Ich hatte tatsächlich irgendwie sehr spezifische Erwartungen und habe dann gedacht, ja, okay, das wird vielleicht wirklich so, wie man das kennt, so stereotypisch aus den ganzen College-Filmen und so und irgendwie Sororities und Fraternities und alles. Und das heißt, ich hatte irgendwie eine ganze Reihe an Erwartungen. Ich bin auch hingegangen und ich dachte mir, oh mein Gott, ich mache das jetzt und das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Sache sein. Das muss jetzt auch gut werden und tatsächlich. Also auch wenn es ein paar kleinere Kulturschocks einfach gibt, auch wenn die USA schon sehr ähnlich ist, wie jetzt das hier in Deutschland alles funktioniert, muss ich doch sagen, also es war ein wahnsinnig gutes Auslandssemester. Wir haben super viel gemacht und ich bin super froh, dass ich das auch gemacht habe. Und bei dir?
Ja, bei mir war es auch so. Also ich bin super froh, dass ich das gemacht habe. Meine Erwartungen wurden eigentlich sogar übertroffen. Also bei einem Seminar war ich enttäuscht, dass ich das nicht machen konnte. Da hätte ich mich gefreut, thematisch einfach. Aber ansonsten, vor allem auch was so die sozialen Sachen anging. Also wir haben einen Freundeskreis entwickelt, schon recht am Anfang. Und da waren dann auch Leute dabei, die Auto fahren konnten und auch ein Auto hatten. Das heißt, wir waren dann durch die auch mobiler und konnten auch mal Wochenendtrips machen. Und allein schon das soziale Leben hat auf jeden Fall dann meine Erwartungen übertroffen. Und ansonsten, ja, würde ich auch sagen, das war super. Also mein größtes Takeaway war halt, dass ohne Auto ist nicht so nett in den USA. Ich meine, das ist auch anders, wenn man vielleicht in New York City oder San Francisco oder so lebt. Da gibt es dann auch nochmal mehr Bürgersteige und da ist es auch normaler zu laufen. Aber in so einem Bundesstaat wie North Carolina ist es ohne Auto schon wirklich schwer. Man ist auf jeden Fall sehr eingeschränkt.
Genau, dann würde ich jetzt einmal auf das Campusleben im Vergleich zu dem Campusleben, wie man das so aus Potsdam kennt, eingehen. Das war tatsächlich für mich einer so der größten, auch du hast gerade gesagt, Takeaways. Also tatsächlich, ich studiere in Potsdam ausschließlich am Campus Neues Palais. Und abgesehen von der Mensa und der Cafeteria, die ja wirklich auch eingeschränkte Öffnungszeiten haben, würde ich jetzt mal sagen, ist das schon ein riesiger Unterschied zu dem Campus in den USA. Also erstmal ist generell alles 24/7 offen. Also man kann auch in sämtliche Gebäude, man hat dann seinen Studentenausweis digital auf dem Handy und somit kommt man auch in alle Gebäude rein. Und es ist halt super abgeschlossen. Und es gibt halt auf dem West Campus, wo wir größtenteils waren, die sogenannte, das Broadhead Center, das ist vergleichbar, also Mensa, ist aber auch wirklich eine ganz andere Realität, weil man hat, wie viele Restaurants sind da? 10? Über 10?
Ja, man hat auf jeden Fall eine Auswahl zwischen verschiedenen Küchen.
Ja, also von Indisch über Asiatisch über eine Sushi-Bar zu Cafés, wo es irgendwie Eiscreme, Crepes und Paninis gibt, über, unten war ein Panera Bread drin. Im Bryan Center, das ist ein zweites Gebäude, das ist einfach gegenüber, ist ein McDonald's drin gewesen.
Ja. Es gibt Italienisch, es gibt Peruanisch.
Es gibt alles eigentlich.
Es gibt auch so Südstaatenküche.
Genau, Southern Cookery, das gibt's auch. Ist es halt einfach so, dass zum Beispiel für mich sich mein Lebensmittelpunkt also wirklich nur um diesen Campus gedreht hat. Also ich bin morgens aufgewacht, habe mich fertig gemacht, bin irgendwie mit dem Shuttle zum Campus gefahren und habe dann da den ganzen Abend oder den ganzen Tag bis abends verbracht. Und du hast halt super viele Möglichkeiten, weil wenn du dann irgendwie was trinken willst, dann gehst du irgendwie in den Coffeeshop, weil es gibt auch 3 verschiedene Coffeeshops und so kleine Cafés, kannst dich halt überall hinsetzen und man trifft dann irgendwie auch, also tatsächlich, obwohl Duke recht groß ist, ist der Campus an sich sehr, sehr klein. Man trifft irgendwie immer Leute, die man kennt und dann redet man kurz und dann fragt man, ja, was machst du denn heute so? Und dann verabredet man sich irgendwie auf einen Kaffee und man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, wirklich so seinen Tag auf dem Campus oder am Campus zu gestalten. Und das war für mich irgendwie, das hat total Spaß gemacht, auch dann zu sagen, ja komm, ich setze mich jetzt irgendwie heute in die Bibliothek, mache da meine Arbeit und dann setze ich mich aber morgen lieber in die andere Bibliothek, weil irgendwie der Ausblick schöner ist. Und es ist halt alles super zentriert und indem man auch diese ganzen Möglichkeiten hat, sich vielleicht irgendwie, wenn man jetzt nicht irgendwie 100% nur seine Aufmerksamkeit seinen Unisachen widmen musste, sondern sich einfach nur irgendwie entspannt in so ein Panera Bread hinsetzen wollte, weil auch dieses Broadhead Center ist recht neu, sieht demnach auch super schön aus. Draußen gibt's auch so eine, ja, ich würde es mal so Lounge-Bereich nennen, wo man dann irgendwie im Sommer draußen sitzen kann. Es ist halt echt super schön. Und man verbringt dann halt auch einfach mit den ganzen Kursen einfach den ganzen Tag auf dem Campus.
Ja. Ja, ich fand das Campusleben auch cool. Ich glaube, es wäre vielleicht noch cooler, wenn man im Bachelor da ist, weil dann viel von der Campuskultur sich auch nicht so an Grad Students gerichtet hat, sondern eher halt jüngere Studierende. Und da hat man dann halt nicht so mitgemacht oder fand das jetzt nicht so attraktiv, aber es war trotzdem total cool, das mal so zu beobachten zumindest. Und ansonsten zum Bildungsniveau, wie die Seminare waren, das war schon sehr cool. Also es war auf jeden Fall ein hohes Niveau. Die Profs haben viel erwartet, aber auch viel gegeben. Es war so, dass man auch auf einer anderen Ebene irgendwie mit den Profs kommuniziert hat, also viel nahbarer. Also jeder wurde beim Vornamen genannt. Der E-Mail-Kontakt war weniger formell.
Ein bisschen persönlicher, ne? Ja. Also 101.
Ja, genau. Ja. Also man hat immer das Gefühl, dass wenn man Fragen hat, man fragen kann. Und es war auch wirklich so ein aktiver Wille zur Unterstützung von den Profs zu erkennen. Also man hat sich da schon unterstützt gefühlt. Genau, aber es war natürlich auch ein hohes Niveau und anspruchsvoll. Und dann ist es natürlich auch stressig, wenn man halt irgendwie 3 Hausarbeiten abgeben muss am Ende. Und das Semester ist ja viel kürzer. Das heißt, man muss schon während dem Semester anfangen mit den Hausarbeiten schreiben. Das ist schon anders als in Deutschland. Letztendlich bin ich aber natürlich als auch total froh, dass ich alles fertig habe vor Weihnachten. Das heißt, es gibt da Pro und Cons. Und eigentlich ist es ja auch eine sehr gute Übung, das mal so zu trainieren in einer kurzen Zeit, weil das ist ja letztlich auch was einem im Arbeitsleben hilft, wenn man schnell gut was Qualitatives schreiben kann. Genau, also mit dem Niveau bin ich eigentlich sehr zufrieden und ich habe das Gefühl, dass ich auch sehr viel gelernt habe und auch diese amerikanische Perspektive auf bestimmte Themen war auf jeden Fall super interessant.
Und vor allem ja, weil man an der Duke ist, man hat halt wirklich Dozenten dort oder Professoren, die halt wirklich so die führenden Professoren auf ihrem Fachgebiet sind. Also das muss man schon sagen, dafür... Ich denke mal, in deinen Kursen war das ähnlich. Also die Arbeitsbelastung ist halt deutlich höher. Also man liest viel, viel mehr als hier.
Viel mehr.
Also ich würde mal sagen, teilweise, also 200 Seiten pro Kurs pro Woche waren normal.
Ja, also ich hatte ein Seminar, wo der Prof erwartet hat, dass man jede Woche ein Buch liest.
Ja, also mein eines Midterm war auch, so ein Book Review zu schreiben, wo wir uns dann das Buch selbst aus dem Themenbereich des Kurses auswählen durften. Und dann hieß es ja, das müsst ihr jetzt komplett lesen und dann das Review dazu schreiben und dann dazu nochmal ein Peer-Review. Und jede Woche gibt es auch so kleinere Exercises, die man dann schriftlich beantworten muss online. Und das wird dann auch alles benotet tatsächlich. Und man hat halt viel mehr kleinere, aber trotzdem schriftliche Assignments, die man während des Semesters einfach abgeben muss. Also zum Beispiel hatte ich einen Kurs an der Stanford School of Public Policy und wir haben dort auf Wunsch des Dozenten keine Hausarbeit am Ende geschrieben, was bei mir ganz gut war, weil ich fand, das war schon krass, 3 Hausarbeiten in der kurzen Zeit zu schreiben. Also ich war schon mit 2 vollkommen überfordert, weil man hat ja am Ende dann also knapp 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht, um das alles so zu schreiben. Und dort war es halt so, dass wir alle 2 Wochen wirklich eine benotete kleine Leistung während des Semesters gemacht haben. Also es ist schon was anderes.
Ja. Dann zum Thema Finanzierung. Also ich habe nicht alle genauen Zahlen und wie viel das insgesamt gekostet hat, aber...
Teuer.
Genau, also allein Krankenversicherung und Miete waren gute $8,000. Und ja, wie gesagt, dann mit Lyft und Uber auf jeden Fall 900 nochmal. Und dann muss man auch sagen, die Lebensmittel... die sind auch viel, viel teurer als in Deutschland und dann teilweise auch eine schlechtere Qualität, was dann auch irgendwie ein bisschen enttäuschend ist. Aber ja, also es ist wahnsinnig teuer und vor allem, wenn man dann noch reist, muss man entweder sehr reiche Eltern haben oder man muss was Gespartes haben oder man muss nebenbei noch irgendeinen Job haben oder man muss sehr gute Stipendien haben und am besten hat man alles zusammen, dann kann man da gut durch. Aber ja, also wir haben beide von Promos, vom DAAD das Stipendium bekommen und Antonia auch noch von Fulbright. Und ja, also das Geld, was ich da bekommen hat für die Fortbewegung gereicht und noch ein bisschen vom Flug. Und das war's.
Ja, also tatsächlich muss man wirklich sagen, die USA ist wirklich teuer. Also ich hatte am Anfang auch, ich war sehr zögerlich, ob ich tatsächlich die USA auch finanziell hinbekomme. Also wir hatten auch dann Freunde, auch Austauschstudenten aus Deutschland, wo eigentlich das Thema Finanzierung war bei jedem irgendwie so ein bisschen die Sache. Dass es halt nicht überall auch so ganz einfach war. Und das war bei mir auch erst so ein großer Punkt. Ich habe dann aber gesagt, okay, ich habe Gott sei Dank dann familiär von meinen Großeltern ein bisschen Unterstützung bekommen, weil die dann auch gesagt haben, hey, das ist so eine einmalige Erfahrung, du kannst jetzt an die Duke gehen. Wir wollen dir das dann schon ermöglichen. Aber tatsächlich, also Jamina und ich, wir haben uns dann für Promos beworben. Also das ist dann auch nochmal eine Sache, die dann halt zu dem ganzen Bewerbungsprozedere dazukommt, weil ja. Promos hat eine andere Bewerbungs-Deadline. Oder beziehungsweise Deadline für das Einreichen der Dokumente. Ich glaube, irgendwann im April. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann genau das war. Auf jeden Fall, das kommt dann auch noch dazu. Ich habe mich dann noch für ein Fulbright-Reisestipendium beworben. Das ist dann auch noch mal gefördert worden mit 2.000 Euro. Also damit konnte ich die Flüge bezahlen und ein bisschen was von den Reisen, die ich gemacht habe. Aber also generell muss man halt wirklich auch sagen, diese 8.000 Miete und Krankenversicherung, die werden halt auch schon vor dem Semester fällig. Also man muss dann im Juli das alles schon begleichen. Und man bekommt Gott sei Dank auch noch von der Duke ein Stipend. Also das waren 3.000 Dollar. Genau, es waren 3.000 Dollar. Die bekommt man dann auf so einen Scheck ausgestellt, wo man dann erstmal auch gucken muss, dass man den Scheck in Cash wieder einlöst und dann irgendwie das Cash wieder, wenn man kein amerikanisches Bankkonto hat, dass man das dann wieder irgendwie versucht, digital in digitales Geld umzuwandeln, sozusagen. Aber also man muss sich schon bewusst sein, dass da einiges auf einen zukommt. Also für mich hat es sich am Ende zwar gelohnt und ich würde es auch wieder machen, aber dem muss man sich halt echt bewusst sein.
Ja, genau, das mit den Stipendien ist auch auf jeden Fall was dann den ganzen Bewerbungsprozess nochmal länger und anstrengender macht. Dann zum Ende wollte ich noch das Thema Krankenversicherung und Administratives ansprechen. Da muss ich sagen, vielleicht Positives zuerst. Ich fand die Krankenversorgung da super. Also ich bin zu ein paar Arztterminen gegangen und
das vielleicht lief, vielleicht musst du dazu ja. noch sagen, dass es tatsächlich, sobald man den Platz an der Duke bekommt, ist es verpflichtend, über die Duke eine Krankenversicherung für das gesamte Semester abzuschließen.
Ja. Und es gibt auch das Duke Hospital und ganz viele Duke Facilities, wo es um Gesundheit geht. Und wenn du dann Arzttermin hast oder vielleicht ins Krankenhaus sogar musst, das ist dann alles immer unter dem Namen Duke auch. Also die haben da einfach eine super große Anlage. Genau, und die Termine selber fand ich sehr gut. Ich hatte den Eindruck, dass es wirklich eine sehr hohe Qualität ist und die Leute hören einem dazu und versuchen einem zu helfen. Und das war irgendwie auch so im Vergleich zu Deutschland hatte ich manchmal eher negative Erfahrungen und das fand ich dann schon echt cool. Aber zu den negativen Sachen, also der administrative Aufwand mit der Krankenversicherung war eine ziemliche Katastrophe.
Ja,
Also
gelinde gesagt eine Katastrophe.
Ganz gelinde gesagt. Also das war halt einfach total ärgerlich, weil wir so viel Zeit da rein investieren mussten, die wir eigentlich ja für unseren Unikram brauchten. Und es war halt einfach so, dass die Duke hat gerade ihren Krankenversicherungsanbieter gewechselt und dann hatten die auch nochmal, also das heißt alles neu, und dann hatten die auch nochmal eine andere Firma, die zwischen der Versicherung und Duke Sachen geklärt hat und kommuniziert hat. Das heißt, man wusste nie, wen man kontaktieren sollte. Alle haben es auf die anderen Personen geschoben, also Verantwortungsschieberei überall. Wir wussten überhaupt nicht, also wir waren nach 2 Monaten, wussten wir noch nicht einmal richtig, wie denn die Firma jetzt heißt letztendlich, wo wir versichert sind. Geschweige denn hatten wir eine Versicherungskarte. Da mussten wir uns alles selber drum kümmern. Und halt, das bedeutet einfach letztendlich, dass man halt irgendwie super viele Mails am Schreiben ist. Ganz oft kriegt man keine Antwort. Man ist in irgendwelchen Telefonwarteschleifen, weil man versucht, irgendwen zu kontaktieren. Also das war wirklich sehr, sehr unschön. Und da fand ich auch, dass das ziemlich schwach von der Duke war, dass wir da keine richtigen Ansprechpartner hatten. Also wir hatten niemanden, wo gesagt wurde, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zum Beispiel zum Thema Versicherung, aber auch zu anderen Themen, diese Person könnt ihr ansprechen. Das gab es nicht und wir mussten uns selber immer auf den Webseiten, auf den Seiten, von denen es Tausende gibt, immer selber die Ansprechpartner raussuchen und das war einfach super unschön in Praxis.
Also tatsächlich, wir hatten wirklich echt große Probleme mit dieser Krankenversicherung. Es ist jetzt natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob das jetzt nur dieser Situation geschuldet war, weil die Duke gerade eben diesen Health Provider umgestellt hat und eben die Krankenversicherung nicht selbst angeboten hat, sondern halt immer über eine Drittfirma. Typisch amerikanisch an der Stelle, würde ich sagen. Aber bei uns war zum Beispiel auch das Problem, also man geht halt an die Duke und muss diese verpflichtende Krankenversicherung abschließen. Man bezahlt ja auch im Voraus, wenn man seine Miete, also wir haben auch dadurch, dass wir in Lancaster Commons gewohnt haben und das Apartmentgebäude auch zur Duke gehört, konnten wir halt alles direkt in einem an die Duke überweisen. Und man bezahlt dann die Krankenversicherung im Voraus erstmal für ein gesamtes Jahr, weil man bekommt alles das, was finanziell sozusagen dann auch, was man bezahlen muss, wird alles auf ein Jahr gerechnet. Und man bezahlt dann $3,800 erstmal für die Krankenversicherung und dann heißt es nur, ja, also man kann dann irgendwann das restliche Geld wieder zurückbekommen, indem man dann so einen Zettel ausfüllt und dann wird einem das wieder zurücküberwiesen. Wir hatten dann aber den Fall, dass wir halt gesagt haben, okay, wir würden da schon gerne irgendwie, einfach weil wir dann auch gesehen haben, dass es halt doch nochmal ein bisschen teurer war in den USA, als wir das ursprünglich auch erwartet. Also wir hatten erwartet, dass es teuer wird, aber nicht, dass es so teuer wird, dass wir dann das Geld vielleicht schon irgendwie ein bisschen früher zurückbekommen. Und dann gab es ein riesiges Durcheinander, weil keiner dann so richtig wusste, wir hatten dann einen anderen Prozess, das Geld wiederzubekommen, als zum Beispiel, dass zwei andere Freunde von uns hatten, die mussten dann einen ganz anderen Prozess durchmachen mit einem offiziellen Waiver. Wir haben das Geld so zurückbekommen. Das hat auch alles soweit funktioniert. Man musste halt ein bisschen hinterher sein. Problem dann war, dass wir irgendwann an dem Punkt waren, dass das Online-Portal, also zumindest dir angezeigt, ich konnte mich nicht mal in dem Online-Portal anmelden, aber bei dir wurde angezeigt, dass du dann nicht mehr versichert wurdest, ja, oder warst. Ja, dann
hatten wir natürlich einen riesigen Schreck, weil in Amerika unversichert zu sein, ist auf jeden Fall ein Problem. Und dann mussten wir rausfinden, woran das lag, weil wir haben ja das Geld bezahlt, also wir wussten überhaupt nicht, was das Problem ist. Und dann haben wir halt versucht, da Leute zu kontaktieren und die haben uns entweder weitergeleitet oder wussten selber nicht, was das Problem ist. Und das ist dann schon sehr enttäuschend, wenn man ja sogar dafür bezahlt hat und wenn man auch einfach medizinisch behandelt werden muss zum Beispiel, dann das war auf jeden Fall unschön.
Also es war tatsächlich so, dass sich das Gott sei Dank alles am Ende irgendwie auch geklärt hat und auch zumindest die Leute, die man dann kontaktiert hat, waren auch sehr hilfsbereit. Aber bei mir zum Beispiel im Fall war das, dass wir das, glaube ich, am Dienstag oder so rausgekriegt haben, dass wir angeblich nicht versichert wären. Und ich bin am Donnerstag aber für ein Wochenende nach Washington und dann nach New York geflogen und habe mir dann natürlich auch wahnsinnige Gedanken gemacht, weil die Person, die wir dann an der Uni kontaktiert hatten, mit der haben wir dann auch persönlich gesprochen, hat dann auch uns versichert, er würde da sofort hinterher sein. Das war dann auch so. Wollte sich dann am gleichen Tag noch bei uns melden, hat es dann aber nicht gemacht. Und das war für mich dann auch tatsächlich so ein Stressfaktor, weil man fliegt dann halt in diese Großstädte und es kann halt immer mal sein, dass irgendwas passiert und im Endeffekt hat man dann keine Krankenversicherung und man macht sich halt wahnsinnige Gedanken. Ja. Irgendwie.
Ja. Also Krankenversicherung war eher ein unschönes Thema und ansonsten die administrativen Sachen waren managebar, war aber auch nicht toll und wie gesagt, mit den fehlenden Ansprechpartnern, das war dann schon teilweise nervig und hat einfach Zeit gekostet. Und das ist halt einfach enttäuschend, wenn man sich auf die Uni auch konzentrieren will und dann dafür Zeit reinstecken muss. Das war blöd.
Ja, also grundsätzlich ist es halt so, dass es einige Punkte halt gibt, die geklärt werden müssen. Also zum Beispiel, wir mussten uns dann auch so eine Steuer-ITIN, was Individual Taxpayer Identification Number, irgendwie beantragen. Und ja, das sind so Sachen, die kriegt man dann irgendwie mit, man braucht die dann irgendwie und dann setzt man sich dahinter und bis man dann aber irgendwie erstmal gefunden hat, wofür genau das alles wichtig ist und wie man das hinbekommt. Und das ist super kompliziert. Und dann ist das ist halt wirklich, also das nimmt echt Zeit in Anspruch. Gerade so, ich würde mal sagen, die ersten paar Wochen waren wir halt wirklich echt viel hinter diesen administrativen Sachen einfach her.
Ja. Ja, sollen wir noch so Abschlussworte, wie wir das Semester fanden und wie es uns jetzt auch ergeht im Rückblick darauf?
Willst du anfangen? Gerne.
Ja, also ich fand es eine tolle Erfahrung. Für mich persönlich war es auch super, dass mein Partner die Uni kannte und den Ort da selber gelebt hat. Das heißt, wenn ich Fragen hatte, konnte ich auch immer ihn fragen. Und da weiß ich auch nicht, wie es ist, wenn man halt gar keinen Ansprechpartner hat oder jemanden, der da schon mal war. Das stelle ich mir dann auch noch mal schwerer vor. Also das heißt, meine Erfahrung ist auch eine spezielle Erfahrung. Genau, aber overall fand ich das Semester total schön. Ich habe viel gelernt, ich habe tolle Leute kennengelernt, auch Leute, die ich irgendwann noch mal wiedersehen werde. Ich habe mich mit Antonia gut verstanden. Und ja, ich war total cool, in Amerika ein halbes Jahr zu sein.
Ist bei mir tatsächlich ähnlich. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass ich wirklich sehr zögerlich am Anfang war, ob das jetzt so das Richtige ist und ob ich lieber ein Erasmus machen soll. Ich muss auch sagen, jetzt im Rückblick möchte ich die Erfahrung irgendwie auf keinen Fall missen, weil es ist natürlich erstmal ein bisschen hart. Man fliegt so in die USA, man weiß überhaupt nicht so richtig, worauf man sich da einlässt. Aber ich fand, das hat schon mal wahnsinnig geholfen, dass wir zusammen gewohnt haben, dass wir das dann irgendwie auch so zu zweit machen konnten. Ich meine, wir kannten uns davor gar nicht und jetzt sind wir irgendwie gut befreundet. Und man trifft dann halt Leute, mit denen man viel macht und mit denen man sich jetzt auch ja nach dem Auslandssemester irgendwie nochmal treffen möchte. Und also für mich auch immer noch unwirklich, dass ich auch an so einer guten amerikanischen Universität jetzt ein halbes Jahr studiert habe, ich auch die Noten jetzt für mein aktuelles Studium nutzen kann und dass ich so viel auch von den USA gesehen habe. Also aus meiner Sicht eine absolut empfehlenswerte Erfahrung, die man, wenn man das machen möchte, auch definitiv machen sollte.
Ja. Ja, ich würde auch nochmal sagen, weil die Duke einfach ja eine sehr gute Universität ist. Das war eine tolle Erfahrung, mal zu erfahren, wie das ist, an so einer ja letztendlich Elite-Universität auch zu sein, das Milieu da auch kennenzulernen, die Lehrenden kennenzulernen. Und ich meine, die Amerikaner haben auch eine sehr andere Beziehung zu ihrer Home-University. Da ist auch viel mehr noch so ein Zugehörigkeitsgefühl. Überall gibt es so Merch-Sachen, also Duke-Tassen, Duke-Pullover, Duke-Cappies. Und das ist irgendwie lustig, da das einfach mal so mitzumachen. Und das ist ja letztendlich auch dann Teil von der amerikanischen Kultur. Und da, finde ich, entwickelt man auch selber so ein, weiß nicht, so ein Zugehörigkeitsgefühl dann zu der Universität. Und dass es so eine gute Universität ist, ist, ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung und hat Spaß gemacht. Und ich meine, auf dem CV ist das auch nicht schlecht, so eine Uni stehen zu haben. Und wir haben auch beide ja gute Noten geschrieben und deswegen war das so im Großen und Ganzen, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache.
Also ich würde vielleicht auch nochmal sagen, dass so diese ganzen Troubles im Endeffekt, die es dann gab, so mit der Krankenversicherung und irgendwie, dass es ein bisschen teurer war und dass man da so ein bisschen auch gucken musste, wo man bleibt, hat sich am Ende total ausgezahlt, weil das ist mir gerade, als du das gesagt hast, durch den Kopf gegangen, dieses Zugehörigkeitsgefühl zu der Universität, das ist halt wirklich was ganz anderes. Und am Ende ist es halt irgendwie so, man fühlt sich dann doch auf eine Art und Weise mit der Duke verbunden in diesen 4 Monaten, dass man dann selber so ein Teil von dieser wirklich engen Community ist. Und wenn man dann andere Leute sieht, die irgendwie auch in der Stadt dich dann halt darauf ansprechen, wenn du ein T-Shirt trägst, wo irgendwie Duke draufsteht, die dann sagen, oh my God, you're a Duke Student. Und dann bist du irgendwie stolz und denkst dir so, okay, das ist irgendwie, das kennt man gar nicht aus Deutschland, aber man findet das dann in dem Moment irgendwie total toll und denkt sich so, hell yeah, I'm a Duke Student. Und das ist schon irgendwie was irgendwie eine wahnsinnig coole Erfahrung auch einfach ist.
Ja. Und der Campus ist auch total schön, also auch diese Duke Chapel, also die Architektur ist super cool. Deswegen hat man auch eine gute Zeit, wenn man auf dem Campus ist, also es ist auch schön für die Augen.
Man kann halt einfach seinen Tag da verbringen und man fühlt sich irgendwie gut. Und es ist natürlich auch, die Uni bietet wahnsinnig viel an Veranstaltungen, an allem, was man mitmachen kann. Immer im Voraus zu den Footballspielen gibt es irgendwie das Tailgate und wir waren da währenddessen ESPN Game Day irgendwie auch da groß gefilmt hat und dann das Footballspiel übertragen wurde und da war irgendwie wirklich, also ich habe das Gefühl, die halbe Stadt war da auf den Beinen. Das war halt schon echt ziemlich cool. Also auf jeden Fall nicht nur persönlich, sondern auch akademisch eine wahnsinnige Erfahrung.
Ja.
Okay.